für die Musik und das Gebet. Ja, wer bei euch auf der Homepage geguckt hat, der hat schon eine Ahnung, worum es heute geht. Es geht um Trost und Vertrösten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Schwerpunkt ist Gemeindeentwicklung und Gottesdienst und wir haben noch Leute, die sind für Seelsorge und Beratung zuständig. Eigentlich sind das die Profis fürs Trösten und tatsächlich ist es auch gar nicht meine primäre Gabe. Wenigstens werdet ihr das im Laufe der Predigt mitbekommen, warum das eher für mich auch eine Herausforderung ist. Ich bin auf diese Predigt oder als Anlass dieser Predigt war ein Zeitungsartikel, der mich sehr berührt hat. Ich habe da nur mal die Überschrift mitgebracht. Da steht ganz klein in Rot Trost drüber. Vermutlich könnt ihr das gar nicht richtig gut erkennen. Und darunter eine Umarmung bitte. Und der Text allein schon am Anfang dieses Artikels, der war für mich eine Herausforderung und gleichzeitig was, wo ich dachte, dem will ich mich stellen. Früher war Trösten Aufgabe der Kirchen. Wo aber soll der seelische Beistand herkommen, wenn bei vielen der Glaube schwindet? Und dann heißt es eine Spurensuche bei Menschen, die sich damit auskennen. Und der Autor, der hat dann ganz unterschiedliche Leute interviewt, einen Soziologieprofessor aus Kassel oder eine Krankenhausseelsorgerin und auch eine Kinderpädagogin. Und der Anlass für diesen Artikel ist eigentlich auch tatsächlich ein trauriger Anlass. Der ist geschrieben worden 2 Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges. Mittlerweile haben wir leider nächsten Monat haben wir dann 1 Jahr Krieg. Und das, was der Mann dort beschreibt, dachte ich, das ist so ein Lebensgefühl, was viele Leute nachempfinden können. Und deswegen möchte ich das gerne vorlesen. Im Grunde kann man es sich seit mehreren Jahren aussuchen, worüber man sich den Kopf zerbricht, schreibt er. Die Krisen werden zahlreicher, sie wechseln sich schon gar nicht mehr ab. Die einen bleiben und neue kommen hinzu. Klima, Syrien, Afghanistan, Corona und eben vor 8 Monaten, 9 Monaten, seit bald 2 Monaten der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und dann beschreibt er das so. Es gibt Menschen, die anders als ich, als der Autor, ganz akut unter diesen Krisen leiden, weil es ihr Land ist, auf das die Bomben fallen, weil sie es sind, die vieles und alles verlieren, die flüchten müssen. Es gibt Menschen, die anders als ich schreibt, der wirklich hart von der Pandemie getroffen wurden, selbst schwer krank gewesen sind oder wichtige Menschen verloren haben. Das Virus hat sie ausgelaugt und gezeichnet. Und dann schreibt er so ein bisschen distanziert, aber doch nicht ganz distanziert. Und ich dachte, das trifft viele von uns. Mich fasst all das an. Ein wenig aus der Distanz zwar, aber doch. Es geht auch an denen, die vielleicht selber nicht mit dem Krieg konkret Berührung haben, die nicht selber Corona schwer hatten und vielleicht auch keine Angehörigen verlieren mussten, trotzdem nahe. Vor allem aber lässt es mich hilflos zurück, sagt er dann. Nicht nur, weil man langsam nicht mehr hinterherkommt, die Krisen auf der Erde zu zählen, sondern auch, weil man umgeben davon immer wieder auch vor der Frage steht, was uns denn trösten könnte, woher Beruhigendes kommen mag. Und so steht man irgendwann vor der viel größeren Frage, was das überhaupt ist, Trost. Ja, das war sozusagen der Auftakt dieses Zeitungsartikels und das hat mich tatsächlich beschäftigt, weil ich dachte, wir werden ja auch als Kirchen, als Christen hier schon direkt angesprochen und das wird auch noch deutlich im Laufe des Artikels von Kirche, von Christen erwartet dieser Autor nicht mehr sehr viel. Und tatsächlich, ich muss mich auch fragen, wie viel ich mich wirklich mit dem Thema Trost beschäftige. Also ihm geht es jetzt darum, dass er sagt, die Welt ist so kompliziert geworden. Es geht nicht nur noch um Lösungen. Vielleicht brauchen wir tatsächlich manchmal diesen Moment, dass wir getröstet werden, ohne dass jemand sagen kann, in welche Richtung es weitergeht. Also so eine Neuentdeckung, dass wir Trost brauchen. Aber das ist gar nicht so einfach. Und dann wird in diesem Artikel aufgezählt, was es da so an Hürden gibt. Und ich dachte, ja, das trifft eigentlich ganz gut auch auf mein Empfinden zu. Tatsächlich, das Wort Trost verwende ich auch gar nicht viel, weil Trost hat immer so den Charakter von vertrösten. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wortspiel, also eigentlich, wenn ich einen anderen vertröste, dann spendet es eben nicht wirklich Trost. Ich kenne das, dass man jemandem was erzählt oder auch man selber was erzählt bekommt und dann kommen so Floskeln wie, das wird schon wieder. Oder es ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Oder in 2 Jahren gucken wir nochmal oder so. Und dann habe ich immer so ein ganz ungutes Gefühl und denke, das ist so ein Vertrösten. Manchmal passiert das mir oder anderen, weil ich irgendwie hilflos bin. Ich möchte dem anderen was Nettes sagen, aber ich habe ja keine Lösung, also suche ich nach Worten, die irgendwie nett sind. Aber ob das dem anderen hilft? Manchmal ist es vielleicht auch einfach, weil ich schnell weg will, weil mich das, was der andere erzählt, eigentlich gar nicht wirklich tangiert. Und auch das empfinde ich manchmal, dass Leute solche Sätze sagen und eigentlich sich gar nicht berühren lassen von dem, was mir da gerade durch den Kopf geht, was mich bewegt oder eben umgekehrt, dass ich vielleicht gar nicht richtig hingehört habe, wie tief das sitzt, was mir der andere erzählt hat. Das ist die eine Sache, so Trost. Ja, wie kann man überhaupt Trost spenden? Oft so eine Hilflosigkeit und die Angst zu vertrösten. Und dann auch ganz interessant in diesem Artikel, das bringt dieser Soziologieprofessor. Ich zitiere mal, ist ein bisschen komplizierter Satz, aber wenn ich 3 Sätze drumherum sage, ist er vielleicht klarer. Also er hat die Meinung, wir haben uns an Hybris-Kategorien wie Resilienz gewöhnt. Selbst aus tiefsten Krisen wollen wir gestärkt hervorgehen. Hybris, also Überheblichkeit und Resilienz, ja, das ist so ein Begriff, der in letzter Zeit ja auch so ein Modewort ist. Und ehrlich gesagt habe ich auch darüber schon gepredigt, weil ich mich das selber beschäftigt hat. So dieses Bild, das habt ihr bestimmt schon gehört, so der Bambusstamm, der dann umknickt, weil was Schwieriges passiert. Aber er stellt sich immer wieder hin. Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Menschen, die es schaffen, aus schwierigen Zeiten immer wieder gestärkt hervorzugehen und die diese Krisen durchlaufen und dann immer wieder weitermachen. Ich finde das tatsächlich ein spannendes Thema. Wie gesagt, ich habe drüber gepredigt, weil ich mich auch gefragt habe, was gibt Menschen die Fähigkeit, aus einer Krise wieder hervorzugehen? Ich finde das ein zutiefst christliches Thema. Aber durch diesen Zeitungsartikel dachte ich auf einmal, ja, das ist aber auch schon fast so die Erwartung, ne? Wenn einer was Schwieriges erlebt, das ist eine Phase, da kommst du wieder durch. Und man ist stark und da kommt man auch wieder raus. Resilienz, so ein Modewort. Aber manchmal ist das eben gar nicht so. Das ist auch eine Wahrheit, auch in Gemeinde, auch unter Christen, dass Menschen Narben davon tragen. Dass nicht jede Krise mich nur stark macht, sondern dass wir auch manchmal geschwächt aus einer Sache hervorgehen. Und auch Christen können da manchmal sehr gnadenlos sein und dann andere unter Druck setzen, so nach dem Motto, da musst du ja jetzt mal drüber weg sein oder wer richtig glaubt, der hat doch nicht so eine Krise. Ja, also lieber gar nicht erst sagen, dass ich Trost brauche, denn das ist ja eigentlich nicht das, was unser Ideal ist. Wir wollen stark sein, wir wollen am Ende doch wieder aus der Krise gestärkt hervorgehen. Und das finde ich spannend, dass Leute, die keine Christen sind, auf einmal sagen, halt, Moment, vielleicht seid ihr da auf dem Holzweg. Vielleicht muss man an der Stelle auch mal sagen, wir müssen uns wieder zutrauen, zu sagen, ich brauche Trost. Trost, der nicht gleich eine Lösung parat hat. Ich darf Schwäche zeigen. Ich darf sagen, dass mich etwas belastet, ohne dass jemand gleich sagt, da und da ist der Ausweg. Das ist eine Herausforderung. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Impulse heute Morgen mitgeben kann, auch wie uns das gelingen kann. Ich habe aber noch 2 Gedanken, die auch aus diesem Artikel kommen. Das eine ist tatsächlich, wie es ganz praktisch aussehen kann, dass nämlich auch wieder dieser nette Soziologe dann sagt, im Grunde jemand, der tröstet, das ist sowas wie ein Anwalt. Auch ein Anwalt vor Gericht ist so jemand, der tritt für dich ein, der nimmt sich deines Anliegens an und der steht zu dir. Der gibt dir eine Sicherheit, ob er dann das Problem immer lösen kann zu deinen Gunsten, das ist ja natürlich nochmal eine 2. Sache, aber er ist ganz auf deiner Seite. Der Anwalt ist nur für dich da, nicht für die Gegenposition. Und ich dachte, ja, auch das ist so ein Thema. Jetzt erzähle ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wird das eigentlich hier online übertragen gerade? Ja, okay. Also mein Mann predigt auch gerade, von daher kriegt er das nicht mit. Also zu Hause ist es ganz oft so, wir sind beide so eher so logisch denkende Menschen und vermutlich mache ich das genauso, aber wenn es mir passiert, finde ich es unangenehm. Wenn ich irgendein Problem habe und das erzähle, dann hat mein Mann immer ganz viele Lösungen parat. Das musst du doch mal so machen, das musst du mal anders sehen, das kann man doch auch so sehen. Oder ja, das ist grundsätzlich so, dann kann er da ganz, ist auch Pastor, ne, wie gesagt. Also hat dann auch viele, viele gute Ideen. Und mein Verstand sagt mir, er hat ja recht. Aber das ist nicht das, was ich in dem Moment hören will. Ich möchte jemanden, der in dem Moment einfach nur mal da ist und der mich in den Arm nimmt und sagt, ja, dir geht's jetzt richtig scheiße. Gibt zwar eine Lösung, aber im Moment bist du an einer anderen Stelle. Das ist Trost. Das ist wirklich Trost. Wir sind so schnell manchmal dabei, eine Lösung anzubieten und dann auch tatsächlich Menschen zu verurteilen, die unsere Lösung nicht annehmen, weil sie vielleicht noch gar nicht an dem Punkt sind, dass sie sie annehmen können. Ne, der Verstand ist vielleicht schon so weit, aber das Herz noch nicht. Und deswegen fand ich dieses Bild von einem Anwalt, der so Schutz gibt, der meine Sache zu seiner macht, fand ich ein schönes Bild. Ja, warum der Text auch kritisch und herausfordernd ist, letztendlich, wie gesagt, Kirchen liefern keinen Trost. Und dieser Vorwurf, der ist schon sehr, sehr alt. Wenn ich jetzt hier nochmal ein Zitat bringe, wird der ein oder andere sich an vielleicht seine Schulzeit erinnern. Tausende Jahre lang fanden Menschen Trost darin, zu glauben, sie würden ihre Liebsten eines Tages im Jenseits wiedersehen. Die Hoffnung auf ein Paradies tröstete über das Elend auf Erden hinweg, über Not und Krisen. Schon wieder der Vorwurf des Vertröstens mit dem Jenseits. Für die Autoren ist das heute überhaupt keine Option mehr. Und dieser Vorwurf ist nicht neu. Mich hat es an ein Gedicht von Brecht erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schule mal lesen musstet. Verführung heißt das. Da gibt es auch so eine Strophe, die heißt, lasst euch nicht vertrösten. Ihr habt nicht zu viel Zeit, lasst Moder den Erlösten, sprich Jesus, der soll da im Grab ruhig weitermodern. Das Leben ist am größten, es steht nicht mehr bereit. Dahinter steckt diese Kritik, dass Kirche ja die Menschen, wie gesagt, mit diesen Jenseitsgedanken immer wieder nur vertröstet. Der Gedanke Religion als Opium des Volkes, das heißt, die Leute kriegen da die Idee, irgendwie nach dem Tod wird alles besser und deswegen sind sie passiv, nehmen es hin, wie es ist. Die Ungerechtigkeit in dieser Welt, ich kann es ja eh nicht ändern, nutzen die, die oben sind, aus, um die, die unten sind, zu unterdrücken. Marxistische Religionskritik. Weiß nicht, wer sich mit dem auseinandersetzen müsste. Mir ist das irgendwann im Laufe meiner Schulzeit auch begegnet. Ob diese Autoren das jetzt so groß aufhängen würden, auf jeden Fall sind sie der Meinung, das ist von gestern. Diese Idee, dass das noch tröstet, das trägt nicht. Und ich habe gedacht, nee, so einfach ist es nicht. Es stimmt. Dieses Trösten damit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das soll nicht dazu führen, dass ich deswegen heute weggucke, wenn Unrecht passiert. Das ist überhaupt nicht der Grund. Also wenn ich sehe, dass jemand leidet, dann soll ich, und ich habe die Möglichkeit, auch was zu verändern, dann wäre es, ich weiß nicht, ich schätze euch genauso ein, dann wäre es doch dumm zu sagen, naja, das wird schon im Himmel Gerechtigkeit geben, machen wir weiter wie bisher. Und wer die Bibel ernst nimmt, wer ein bisschen aufmerksam die Bibel liest, der weiß, dass die Bibel voll ist mit diesem Gedanken der Gerechtigkeit und dass es immer jetzt und hier anfängt. In den prophetischen Büchern im Alten Testament geht es ganz viel um Gerechtigkeit und auch Jesus selber hat das gelebt. Deswegen finde ich diese Kritik, so sehr sie auf den ersten Blick mich tatsächlich immer trifft und ich dann denke, ja, ist es denn so ein Vertrösten, finde ich überhaupt nicht passend. Und ich denke, der das sagt, hat sich gar nicht mit dem christlichen Glauben ernsthaft auseinandergesetzt. Und für mich ist sogar dieser Gedanke, dass es nach dem Tod weitergeht, dass da noch was kommt, ein Zeichen der Hoffnung. Weil auch wenn ich mich jetzt und hier wirklich einbringen möchte, komme ich an meine Grenzen. Und ich habe die Hoffnung, dass es irgendwann diesen Punkt gibt, wo wirklich echte Gerechtigkeit für jeden passiert. Denn leider gehört es zu unserer Lebenswirklichkeit auch dazu, dass Menschen sterben und ihnen nie Gerechtigkeit zu Lebzeiten widerfährt. Also dieser Gedanke, es gibt noch mehr, das ist für mich wirklich tröstend und es gibt mir Hoffnung, aber es vertröstet mich nicht. Und gleichzeitig wäre der Glaube, der christliche Glaube, total reduziert, wenn wir das als einzige Hoffnung und einzigen Trost hätten. Und das finde ich eben dann auch an so einer Kritik immer so ein bisschen gemein. Ich denke so, nein, der christliche Glaube, der gibt mir doch jetzt schon hier Trost und Halt. Und ich habe doch jetzt im Leben schon ja eine Veränderung durch den Glauben. Hier im Diesseits kann ich Trost erfahren. Und da möchte ich noch ein paar Gedanken, ein bisschen Spurensuche mit euch betreiben. Bestimmt nicht umfangreich, in welchen Bereichen überhaupt immer und wo überall wir Trost erleben können, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber ich habe einen Bibeltext, den ich ganz markant fand. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus Johannes 14 und den möchte ich euch gerne vorlesen. Da steht's. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Muss man fast ein bisschen auf sich ruhen, ja, den Text ein bisschen ruhen lassen, ein bisschen sich setzen lassen. Ich lese das Gelbe ruhig nochmal vor. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe und den danach auch noch. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist Teil der Abschiedsrede Jesu. Und der Gedanke ist eigentlich, Jesus macht deutlich, ihr werdet nicht mehr mich einfach so leiblich gegenwärtig erfahren, aber ihr seid dann nicht alleine. Das ist die Message, die er seinen Jüngern mitgibt. Ihr seid nicht alleine, auch wenn ihr mich jetzt nicht mehr seht. Und es gibt einen Tröster, der wird bei euch sein. Diese Formulierung Tröster, ich habe lange Zeit mit Heiliger Geist als Tröster nicht viel anfangen können. Also so ein Mensch, der mich in den Arm nimmt und tröstet, ja, das kann ich mir vorstellen, aber der Geist Gottes ist ein bisschen abstrakt. Wäre jetzt eine eigene Predigt wert, was ihr alles für Bilder vom Geist und über den Geist habt, das werden wir hier nicht schaffen. Aber dieses Bild vom Anwalt, das hat mir geholfen. Und wenn man mal ins Griechische reinguckt, dann steht da ein Wort, das heißt Paraklet. Muss man sich nicht merken. Aber das Spannende ist, Luther übersetzt es mit Tröster und andere sagen Beistand oder Anwalt. Also je nach Übersetzung. Und eigentlich, wenn man es mal ganz wortwörtlich nimmt, heißt es, das ist einer, der herbeigerufen wird, wenn ich Hilfe brauche. Toll, oder? Der Geist Gottes ist der, der herbeigerufen wird, wenn ich Hilfe brauche. Das ist der, der mir zur Seite steht, damit ich nicht alleine bin. Ich finde das spannend. Und trotzdem müssen wir es nochmal runterbrechen, wie das so ganz konkret geschieht. Ist ja noch ein bisschen abstrakt. Wenn man erstmal in diesen Text reinguckt, da macht er zwei Sachen, die ich auch früher immer sehr langweilig fand. Ich weiß nicht, wie ihr es findet. Er lehrt und er erinnert. Ja, jetzt auch klingt nicht sehr tröstlich, oder? Lehren und Erinnern, erinnert an Schule und Erinnerungskultur, Holocaust, Gedenktag oder so. Das muss man auch erstmal ein bisschen auf sich sacken lassen. Bonhoeffer unterscheidet dieses Lehren und Erinnern auf eine ganz spannende Art und Weise und da dachte ich, da wird es für mich ein bisschen greifbarer. Lehren, das hängt für ihn ganz eng damit zusammen, dass ich auch was lerne, dass bei mir was Neues passiert. Das ist für ihn diese dynamische Seite des Geistes Gottes, wo ich etwas erkenne, was jetzt in dieser Situation wirklich ganz neu zu mir gesprochen wird. Ja, Christen hören nicht auf zu lernen. Das ist ja manchmal eine schwierige Sache, aber wenn man in die Kirchengeschichte zurückguckt, gibt es so viele Themen, wo wir uns weiter bewegt haben. Die einen sagen ganz schlimm. Die anderen sagen, es ist gut, dass wir keine Sklaverei mehr haben oder so. Das ist jetzt ein Beispiel, was ja nicht so umstritten ist. Es gibt andere Beispiele, die schwieriger sind. Aber der Geist Gottes, da ist eine Dynamik drin. Der spricht auch heute in unsere Situation. Und da ist Bewegung drin. Und das kann dann auch sehr tröstlich sein. Das will ich auch noch mal später ein bisschen belegen. Und dann kommt das Erinnern. Das Erinnern heißt ja, da ist schon was gewesen. Das heißt, der Geist Gottes erinnert mich an die Worte der Bibel. Zum Beispiel, ich kann Bibel lesen und das kann ein ganz trockenes Ding sein, ein Buch wie jedes andere. Aber wenn der Geist Gottes mir die Worte groß macht, dann passiert da auch was mit mir. Dann wird auf einmal lebendig, wie Jesus gelebt hat. Dann wird da was von seiner Wirklichkeit, von Gott deutlich. Und das finde ich, kann sehr schnell, sehr tröstlich sein. Ich habe hier ein Zitat von Bonhoeffer, was für mich sehr hilfreich war. Ich hoffe, die Sprache ist, es ist Schreibe, es ist auch zum Hören geeignet. Aber ich finde, er bringt das einfach gut auf den Punkt. Dieses Verhältnis von Lehre und Erinnerung, von dem Dynamischen, was irgendwie in der Situation passiert und von dem, was sozusagen auf Ewigkeit feststeht. Er schreibt, so wird die Kirche im Laufe ihrer Geschichte auch neue Erkenntnisse empfangen. Sie wird nicht aufhören zu lernen und auf den Geist Gottes zu hören. Der Heilige Geist ist nicht toter Buchstabe, sondern der lebendige Gott. So darf sich die Gemeinde in jeder Entscheidung dem Heiligen Geist anvertrauen und fest glauben, dass er gegenwärtig an ihr und in ihr wirkt und nicht uns im Dunkeln tappen lassen wird, wenn wir nur ernstlich seine Lehre hören wollen. Und jetzt geht's weiter. Alle Lehre des Heiligen Geistes aber bleibt gebunden an das Wort Jesu. Das Neue steht fest auf dem Alten. So tritt zur Lehre das Erinnern. Wäre nur Erinnerung in der Kirche, so verfiele sie einer toten Vergangenheit. Wäre nur Lehre da ohne Erinnerung, so wäre die Kirche der Schwärmerei ausgeliefert. So übt der Heilige Geist als der rechte Beistand der Gemeinde beides. Er führt die Kirche vorwärts und er hält sie zugleich fest bei Jesus. Der Geist Gottes bringt das zusammen. Es ist kein toter Glaube und trotzdem ein Glaube, der verwurzelt ist in dem, was beständig ist. Und ich finde, das kann schon sehr trösten, mich wenigstens. Ich weiß, dass es noch weit weg ist vielleicht von den ganz persönlichen Notsituationen, die wir haben. Deswegen mache ich noch ein bisschen einen Schwenk in die Kirchengeschichte. Vielleicht mal ganz untypisch, wenn man über den Geist Gottes hört, dass man auf der einen Seite Bonhoeffer hat. Jetzt gehe ich mal in die katholische Kirche. Ist ja ganz klassisch, würde man immer erwarten, oder? Geist Gottes, katholische Kirche hat ganz viel dazu zu sagen. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit viele gute Impulse in die Richtung, gerade von katholischen Theologen bekommen. Und besonders von solchen, die sich mit Ignatius von Loyola auseinandergesetzt haben. Muss man nicht kennen, aber damit ihr überhaupt mal wisst, wo ich mich kirchengeschichtlich gerade bewege, der hat den Jesuitenorden gegründet und er hat irgendwie fast zur selben Zeit wie Luther gelebt, also so ziemlich weit weg, über 500 Jahre. Und der war eigentlich auch so ein Lebemann und reicher Mensch und glaube auch Soldat und so und hat dann eine sehr, sehr schwere Krankheitsphase erlebt. Und in dieser Zeit ja eigentlich sowas wie eine Bekehrung, eine Hinwendung zu Gott. Und den haben viele, viele Fragen bewegt. Und er war auf der Suche, was ist richtig? Was will Gott von mir? Wie will er mein Leben haben? Hat auch viele Schuldgefühle, also ein bisschen ähnlich fast wie Luther. Und es war für ihn so ein Prozess, hin zur Barmherzigkeit Gottes zu finden. Und im Laufe seiner Bekehrung, seines Erlebens mit Gott und auch der Gründung dieses Jesuitenordens hat er Regeln aufgestellt, die helfen sollen, zu erkennen, was Gott von mir will, um es mal so platt auszudrücken. Diese Regeln sind keine Regeln so im negativen Sinne, wie man manchmal so Regeln muss man abarbeiten, sondern es ist mehr eine Hilfestellung. Und interessanterweise spricht er da vom Trost und vom gibt's kein schönes Wort, Untrost. Also er hat nicht auf Deutsch geredet, deswegen ist es auch nur eine Übersetzung, aber vom Trost und vom Untrost. Und für ihn ist ein Aspekt tatsächlich einer von mehreren, dass er sagt, es ist ganz, ganz wichtig, wenn ich eine Entscheidung treffe, wenn ich mich in eine Richtung bewege, wissen will, was Gott will, was das auch an Emotionen in mir auslöst, wie es mir damit geht. Trost Wir, glaube ich, würden manchmal in Freikirchen eher sagen, Frieden. Habe ich innerlich Frieden? Ist es etwas, wo die Liebe Gottes groß wird? Oder ist es eher etwas, wo ich kämpfen will, wo ich gar nicht getröstet bin, wo ich mich einfach nur durchsetzen will, zum Beispiel? Und ich finde, das ist ein ganz praktisches Herangehen, wie ich mein Leben gestalten kann. Darauf zu hören, was löst eine Frage bei mir aus, wenn ich sie vor Gott bringe. Ist es ein Zeichen der Liebe, des Tröstens, des mich näher an Gott bringens, oder ist es ein Untrost, ein Gedanke, der mich eher von Gott wegbringt, von seiner Liebe? Das ist nur eine reduzierte Form. Er benutzt auch den Verstand. Ihm ist es wichtig, dass andere Menschen mitreden, dass man im Gespräch ist. Also es ist wirklich zusammengeschrumpft. Aber dass er da auch von Trost spricht, da dachte ich, ja, er selber benutzt den Begriff Heiliger Geist fast gar nicht. Das hatte aber auch kirchengeschichtliche Gründe. Aber die, die heute sich auf ihn berufen, die sagen sehr deutlich, da spricht der Geist Gottes in uns. Das ist sozusagen Unterscheidung der Geister. Gott kann uns trösten durch seinen Geist und er kann uns da auch eine Sicherheit geben. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Vielleicht habt ihr den Eindruck, jetzt bin ich ganz weit weg von dem, was wir gerade in diesem Artikel gehört haben. Da geht es ja um Ukraine-Krise, um untröstliche Situationen. Für mich gehört das zusammen und um das nochmal zusammenzubringen, ein letzter Bibelvers. Im Korintherbrief steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Während ich das lese, merke ich auch, das ist ein sehr verschachtelter Satz. Ich lese ihn doch mal vor. Auf jeden Fall seht ihr ganz oft Trost, also es hat was mit dem Thema zu tun. Ich lese noch mal vor. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und damit schließt sich für mich ein bisschen der Kreis. Ich selber bin von Gott beschenkt mit seinem Geist und der möchte mich trösten. Der erinnert mich an das, was Jesus getan hat. Der kann mir ganz aktuell in meiner Lebenssituation helfen. Der kann mir Frieden schenken, der kann mir Orientierung schenken, der kann auch Menschen zusammenbringen. Das ist der Trost, den Gott in meinem Leben bewirkt. Und das ist nichts, was ich einfach nur für mich kriege, sondern das ist etwas, was ich weitergeben darf. Aber mir ist wichtig, dass am Anfang sozusagen der Trost Gottes steht. Dass nicht ich diejenige bin, die aus meiner eigenen Kraft heraus andere trösten muss, sondern dass ich zuerst bei Gott ankommen darf. Dass ich mich zuerst von Gott trösten lassen darf. Dass ich zuerst selber verletzlich sein darf, aber dass ich dann nicht bei mir selber stehen bleibe, sondern dass ich mich gebrauchen lasse von Gott, um andere zu trösten. Und tatsächlich dieser Gedanke, dass der Geist Gottes Tröster ist, der wird bei mir manchmal ganz praktisch in so Situationen, wo ich vor Menschen stehe und etwas wahrnehme von ihrer Not. Und leider, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, also ich denke nicht, dass ich die Begabung unbedingt habe, so wahnsinnig seelsorglich und so unterwegs zu sein. Ich bin zu ungeduldig, ich will auch immer Lösung haben. Aber mein Innerstes sagt dann immer, das ist jetzt gerade nicht dran, denk selber dran, wie es dir geht oft. Und das sind die Momente, wo ich ganz fest darauf vertraue, dass Gott mich mit seinem Geist beschenkt, weil dann schicke ich echt Notgebete los und sage, Herr, ich weiß nicht, was ich eigentlich Sinnvolles diesem Menschen in dieser Situation sagen kann. Ich spüre, da ist eine Not und ich leide da auch mit, aber ich weiß nicht mal, was vertröstend klingt und was hilft. Und ich vertraue oder ja, ich gebe das dann ab und manchmal mache ich wirklich diese Erfahrung eigentlich sogar sehr oft, dass Gott mir dann irgendwie eine Weisheit schenkt, dann auch dem anderen irgendwie angemessen zu reagieren. Und manchmal ist es ganz ohne Worte. Manchmal ist es einfach das Dasein. Für mich ist das ein ganz spannendes Thema. Und ihr habt gemerkt, das ist so vielschichtig. Es sind ganz viele Dimensionen. Vielleicht seid ihr auch an der einen oder anderen Stelle ausgestiegen, was gar nicht euer Thema war. Aber ich möchte euch einladen zu einer Zeit der Stille, zu einer Zeit des Gebetes. Und ich habe die vielleicht ein bisschen anders vorbereitet, als sie sonst gestaltet ist. Ich habe nämlich so ein paar Kerngedanken, die mir beim Durcharbeiten dieses Themas wichtig geworden sind, in Gebete formuliert. Und ich glaube nicht, dass jeder zu jeder Zeit sagt, das ist gerade mein Gebet, was ich vor Gott bringe. Aber vielleicht gibt es das eine Gebet, wo du sagst, das ist mir heute wichtig geworden. Und dann spricht es mit für dich im Inneren, dann gib Gott das ab, was dich gerade bewegt. Ich werde stellvertretend für uns sozusagen die Gebete jetzt formulieren. Die werden tatsächlich auch auf der Folie zu sehen sein. Und ja, ich möchte euch einladen zu einer Zeit der Stille. Wir haben dann noch einen Moment, wo es wirklich still ist. Da kommt ihr dann als Musiker gerne auch schon nach vorne. Und danach werden wir mit einem Lied sozusagen diese Gebetszeit auch abschließen. Ich lade ein zum Gebet. Herr, mach du mich frei, mich zu öffnen. Mach mich frei, dir und anderen zu sagen, wo ich Trost brauche. Herr, schenke mir Geduld und Ausdauer, wenn ich nicht weiß, wie ich einem anderen Trost schenken kann. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Herr, ich vertraue darauf, dass du Gerechtigkeit schenken willst. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du mich mit deinem Geist beschenkst. Herr, ich möchte dich bitten, dass ich höre, wenn dein Geist spricht. Lehre du mich zu unterscheiden, was dein Geist wirkt und was auch nicht von dir kommt und was mich unfrei machen will. Herr, schenke mir Augen für Menschen, die ich trösten darf. Amen. Wir haben noch eine Zeit der Stille, wo ihr persönlich Gott sagen könnt, was euch auf dem Herzen liegt. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns wirklich ganz persönlich kennst, ganz individuell. Du weißt, wo wir knacken, wo wir uns selber Dinge nicht eingestehen oder wo wir an Grenzen kommen oder wo wir uns einfach auch mutig aufmachen wollen und von dir noch mehr Rückenwind brauchen. All das siehst du und all das dürfen wir vor dich bringen. Ich danke dir dafür. Amen.